Die Diagnose Krebs ist ein Schicksalsschlag, der das Leben auf den Kopf stellt. Und zwar das von den Betroffenen wie von den Angehörigen. Zum Glück gibt es aber in unserem Gesundheitswesen ganz viele engagierte Menschen, die sich in dieser schwierigen Lebensphase um ihn kümmern. Ich bin Kurt Eschbacher und möchte mich mit dem Podcast «Nachgefragt» mit meinen Gästen über all die Aspekte unterhalten, die mit der Krankheit Krebs zusammenhängen. Fragen zur Medizin, zur Forschung, aber auch zu den wichtigen und manchmal unergründlichen Fragen, die wir Schicksal nennen. Jedes Gespräch soll neue Perspektiven aufmachen und hoffentlich mithelfen, anders über den Krebs zu reden und zu denken. Das Thema von unserem heutigen Podcast kreist um junge Menschen, die als Kind Krebs hatten und die Krankheit aber auch bis jetzt überstanden. Aber wie geht man damit um, wenn bei fast 80% von diesen Überlebenden, den Survivors, wie man noch sagt, das Risiko bleibt, dass sich bei ihnen als Erwachsenen Spätfolgen von der Therapie einstellen könnten? Meine beiden Gesprächspartner sind der Moreno Isler. Er hat mit 11 einen Hirntumor gehabt, ist jetzt 22, hat gerade heute seine Ausbildung zum Fachmann Betreuung abgeschlossen. Und der Oliver Hediger, er ist 41, Sozialpädagoge und hat mit 6 auch einen Hirntumor gehabt. Organisiert hat das Treffen Kinderkrebs Schweiz, wo Familien mit krebskranken Kindern unterstützt. Glücklicherweise 4 von 5 Kindern werden geheilt. Aber trotzdem besteht als Erwachsene immer noch das Bedürfnis, seiner Erfahrungen austauschen. Und darum organisiert die Fachstelle Survivors regelmässig solche Treffen. Der Oliver und der Moreno machen dabei mit. Moreno, was bedeutet dir jetzt so eine Zusammenkunft mit, in dem Sinn, Leidensgenossinnen und Leidensgenossen?
Also ich finde vor allem in erster Hinsicht hat man einen guten Austausch gegenüber anderen, die auch einen Krebs gehabt haben. Dann tauscht man sich aus und die einen oder anderen haben zum Beispiel genau den gleichen Hirntumor gehabt wie zum Beispiel ich. Und dann da hat man so ein bisschen die Erfahrung, ob man vielleicht die gleichen Ärzte gehabt hat, dann die gleichen Symptome, die gleiche Therapie und, und. Das ist für mich vor allem im Vordergrund, genau. Und dann natürlich auch einfach miteinander können sein, etwas können machen, etwas wie jetzt hier zum Beispiel ein Apéro können zu nehmen nach dem Arbeiten oder zusammen Pizza essen. Ja, das verbindet irgendwie und wir gehören dann so ein bisschen zusammen und ja, mit dem Austausch, den man dann hat und mit dem Organisationskomitee, wo man so ein bisschen sich verbinden kann, ja.
Oliver, wie ist das bei dir? Bist du schon lange immer auch in dieser Gruppe unterwegs?
Seit etwa 2015 bin ich dabei, ja, und ich geniesse es sehr, weil mich denkt, der Austausch, finde ich, ist auf einer ganz anderen Ebene, weil wenn ich mit anderen Leuten zusammen bin, da haben alle den gleichen Hintergrund und da ist der Kontakt, denkt es mich, ist sofort da, wenn ich mit den Leuten zusammen bin, wo ich mit anderen Leuten eher ein bisschen Mühe habe. Da fragen sie mich manchmal, was hast du? Du hast Hörgerät, du schillst, irgendetwas stimmt mit mir. Und da ist das überhaupt kein Thema.
Du hast mit 6 einen Hirntumor gehabt. Ja. Wann bist du dir bewusst gewesen, dass du schwer krank bist?
Ich weiss es nicht. Irgendetwas habe ich gewusst, irgendetwas stimmt nicht. Mir war es schlecht. Ich hatte auch Doppelbilder. Ich denke, in meinem Umfeld war es viel eher bewusst, gewesen, dass irgendetwas nicht stimmt. Ich bin zum Arzt gegangen. Und ich glaube, schlussendlich ich bin vom Pony runtergefallen. Und dann hat vieles nicht mehr gestimmt. Und dann im Universitätsspital hat man mir gesagt, was ich habe. Und ich glaube, das war so der Zeitpunkt, wo ich gewusst habe, jetzt bin ich schwer krank. Aber genau, kann ich nicht wirklich.
Als 6-jähriges Kind. Irgendwie zu begreifen, was das bedeutet und plötzlich primär im Spital zu leben. Was hat das bei dir ausgelöst?
So wie ich mich zurückerinnern kann, habe ich es geliebt im Spital. Das war super. Ich habe so schöne Erinnerungen an das Spital. Und so gutes Personal dort war. Ich habe so feines Essen nicht bekommen. Ich konnte einfach immer bestellen können. Das war recht schön. Ja, und eben meine Mami ist immer gekommen, wenn irgendetwas war. Sie ist immer da gestanden.
Therapie hat auch Konsequenzen auf den Alltag. Hast du die noch in Erinnerung, was das für dich jetzt auch körperlich bedeutet hat?
Also Therapie, ich hatte dort mal Eurythmie gehabt, nicht irgendwie Physiotherapie. Teilweise habe ich es nicht gern gehabt und teilweise, ich glaube, zur Therapeutin habe ich wirklich eine Beziehung aufgebaut und bin teilweise sehr gern gegangen. Es hat natürlich auch seinen Tag gehabt, wo ich nicht gern gegangen bin, aber ich glaube, wirklich die Beziehung hat es ausgemacht für mich.
Man hat den Tumor operiert. Chemotherapie hat es auch noch gegeben oder hat die bei dir jetzt starke Auswirkungen gehabt?
Ja, Auswirkungen, ich glaube vor allem auf die Spätfolge. Was es genau ausgewirkt hat, eben schlussendlich ist der Krebs ist weg gewesen und ich glaube auf die Spätfolge hat es schon Auswirkungen gehabt. Weil jetzt merke ich einfach immer mit den Jahren, da kommt wieder etwas, das könnte noch von der Chemotherapie oder von der Behandlung sein.
Marlena, du warst 11, als bei dir Tumor ist diagnostiziert wurde. Schon bedeutend älter oder doppelt so alt wie jetzt der Oliver. Wie hast du die Zeit in Erinnerung, wo es klar wurde, dass es wahrscheinlich eine schwierige Krankheit ist, die du hast?
Also ich muss dich schnell korrigieren, Kurt. Mit 14 ist mir der Hirntumor diagnostiziert worden. Ich habe mit 11 sind die ersten Symptome auftaucht, quasi. Mit der Erbrechen jeden Morgen, Kopfweh, Schwindelanfall. Das hat sich dann immer weiter hinter gesteigert gehabt. Ich bin natürlich immer zum Hausarzt gegangen, aber das hat halt.
Es hat 3 Jahre gebraucht, bis man hat können, den Tumor diagnostizieren.
Quasi, genau, ja, genau. Das ist ja so lang gegangen. Das ist so, die ersten Symptome sind wirklich mit 11 schon auftaucht. Und es hat sich dann nämlich bis auszögert, bis ich dann schlussendlich eine Halbgesichtslähmung gehabt habe. Und meine Mami hat dann gerade gedacht, das stimmt gar nicht mehr. Und hat sie gerade den Hausarzt kontaktiert. Und der Hausarzt hat gerade gesagt, sofort von der Schule abholen und ins Emery schicken. Und dann ist eigentlich nachher der Bericht gekommen, vom Emery quasi Hirntumor, Diagnose Hirntumor. Und dann bin ich vor allem zuerst einmal sehr erleichtert gewesen, weil, eben 3 Jahre, es ist lang. Ich hatte auch von Gleichgewichtsstörungen gehabt und ich hatte viele sportliche Unfälle gehabt und wir hatten nicht gewusst, wieso. Und es war traurig, ja. Und dass man dann endlich mal etwas gefunden hat, hat mir sehr
eine Erleichterung
ja, gewesen, genau, oder? Sehr, ja. Und dann hat halt das ganze Prozedere angefangen. Ich war dann gerade fertig mit der ersten Säck. Und am Freitag, kurz vor der Sommerferien, wirklich gerade der erste Freitag vor der Sommerferien, bin ich dann gerade notfallmässig ins Spital rein. Und dann halt gerade direkt operiert mit einer Drainage. Hat zuerst mal das feurige Liquor, Hirnflüssigkeit erst mal abgesucht und dann bin ich auf der Station gelegen und dann hat man halt weitergeschaut.
Wie hat dein Umfeld, Eltern, die Mami reagiert, wo das klar ist worden, was du hast?
Ja, die sind natürlich auch total in Ohnmacht. Also ich kann jetzt nicht genau 1 zu 1, das kann man ja eh nicht 1 zu 1 nachfühlen, wie es ihnen gegangen ist, aber so wie ich das jetzt so ein bisschen fremd wahrgenommen habe, ja, ist es auch sehr nicht gut gegangen, sehr schlecht gegangen, ja. Sie haben auch nicht gewusst, was machen, wie sieht es aus, wie geht es weiter, das weiss man halt nicht. Und dann ist man halt zuerst mal geschockt.
Der Oliver hat gesagt, die Zeit im Spital war eigentlich eine schöne Zeit gewesen. Wie ist das bei dir in Erinnerung?
Bei mir ist das allerdings nicht so schön gewesen. Also man muss sagen, glücklicherweise habe ich nicht gewusst, mit 14, was ein Hirntumor ist. Ich habe gemeint, mir ist gesagt worden, ich habe einen Tumor. Ich habe einen Tumor und das ist entfernt worden. Und ich habe gemeint, was, ich habe meinen Humor verloren. Und das war zuerst mal ein bisschen lustig. Und, aber ja, ich bin wirklich froh, bin ich nicht genauer informiert worden. Weil sonst hätte ich mir da viel zu viele Gedanken darum gemacht. Ich bin dann eben notfallmässig ins Spital gegangen und dann ist die eine nach der anderen Operation angestanden. Die längste ist dann 11 Stunden gegangen auf der Intensivstation und dann hat das ganze Therapiegeschmäus angefangen. Und ich bin halt so gerade so in der Pubertät rein gewesen, wo es mich halt wirklich komplett aus dem Leben rausgerissen hat, ja.
Wie hat jetzt natürlich auch die Chemotherapie deinen Alltag verändert?
Chemotherapie ist so ein bisschen, ich kann es jetzt nicht genau unterscheiden. Ich würde eher sagen, die Operationen, die haben mich wie mehr kaputt gemacht, wenn man das so sagen kann. Aber Chemotherapie ist wie einfach nochmal ein Schlag oben drauf gewesen. Aber ich hatte Glück gehabt, dass ich überhaupt Chemotherapie angesprochen habe auf meinen Tumor und dann können so behandeln. Ja, man hat natürlich die klassischen Nebenwirkungen von der Chemotherapie, Haarausfall, Hungerverlust, Erbrechen. Ich hatte halt mega Glück gehabt, dass halt meine Mami 100% für mich da war, dass ich zwei ältere Schwestern habe und die halt selbstständig sind. Und die Mami war halt wirklich immer bei mir und hat auch separat damals für mich gekocht gehabt. Ist, in St. Gallen im Kinderspital, ist für mich schnell etwas gepostet und hat auf der Station etwas kochen gehen, in der Hoffnung, dass ich etwas esse. Aber das wirklich Schlimme ist dann nachher die Bestrahlung gewesen.
Wie muss man sich das vorstellen?
Also, es ist halt, ich kann mir nicht so viel, dazu können sagen. Es ist halt mehr über meine Eltern gelaufen. Dort sind vor allem Entscheidungen getroffen worden. Aber ich bin natürlich informiert worden darüber. Also in der Chemotherapie selber habe ich dann auch noch verschiedene Operationen noch dazu bekommen. Das ist so ein Portaket, das man bekommt für die Infusionen, die man für die Chemotherapie angelegt bekommt. Oder ein Omaya-Reservoir, das hat man am Kopf oben, wo dort auch nochmal zusätzliche Chemotherapie reingelegt wird. Oder eben auch ein Shunt, der gelegt wird, quasi den Hirndruck reguliert. Und ja, da wird man halt wie fortlaufend informiert, was jetzt genau passiert. Und dann haben sie gesagt, ja, sie würden die Bestrahlung bevorzugen, haben die Ärzte gesagt. Und dann haben wir das halt gemacht. Weil man muss sich auch gewissermaßen auch darauf verlassen, die Ärzte. Wir können nicht so schnell, sage ich jetzt mal, das Wissen anbauen, wie die Ärzte haben. Und dann muss man halt das gewisse Vertrauen können aufbauen für die Ärzte. Und dann habe ich die Bestrahlung gemacht. Ich bin dann, so viel ich weiß, bin ich schon zu gross gsi für die Schweiz zum Bestrahlen. Ich hatte eine spezielle Protonentherapie und für das bin ich auf Heidelberg gegangen, in die deutsche Krebsforschungszentrum. Und dort, habe ich halt 5 Tage in der Woche bestrahlt gehabt, plus eine Chemo zusätzlich. Und das hat mich dann irgendwie komplett kaputt gemacht gehabt. Dort hatte ich gar keinen Hunger mehr gehabt. Das haben die Ärzte gesagt, iss etwas, egal was, hauptsächlich nimmst du nicht ab. Und dort habe ich wirklich nur so Früchte, Bananen, Glasse, also alles, was eigentlich warm war, habe ich nicht gerne gehabt. Und wir sind dort wirklich in ein sehr feines Burger-Restaurant und ich musste brüllen, weil ich es einfach nicht dann können essen konnte. Oder in ein spezielles Asia-Restaurant und ich konnte es nicht können schmecken, nicht können essen. Das war echt verrückt gewesen. Und es ist von Woche zu Woche schlimmer geworden. Und bei der Bestrahlung selber habe ich immer eine Stunde pro Tag auf dem Bestrahlungstisch legen und es war halt ein ruhiger Raum. Es war auch sehr intensiv. Ich hatte auch so eine Druckstelle gehabt und die Druckstelle hat sich dann ausgebaut, wo man dann auch weh da hat an der Stirn. Es war wie so ein Käfig, wie so ein Honiggitter, also wie so ein Honiggitter, wo dir über den Kopf hineingelegt wird und dann bist du auf dem Bauch und dann liegst du halt eine Stunde pro Tag und das musst du halt aushalten, ja, und das ist halt schmerzhaft oder einfach, ja, braucht Kraft.
Und ich würde mit 6 im Spital, wie lang bist du der gewesen und wann hast du wieder können sozusagen in die Schule und ein halbwegs normales Leben führen?
Wie lang, dass ich insgesamt im Spital gewesen bin, das weiss ich nicht mehr. Ich weiss, dass ich am 22. oder 23. Dezember ins Spital gekommen und dass man dann gerade operiert hat, weil es wirklich Hirntumor im Endstadium war. Und dann am nächsten Tag wirklich gerade operiert worden. Und wie lange das insgesamt war, weiss ich wirklich nicht mehr. Mhm.
Hast du können denn normal in die Schule gehen später? Oder wie hat man denn das können auch miteinander vereinbaren mit Therapie und Ausbildung?
Wie das ganz genau abgelaufen ist, weiss ich nicht mehr. Ich weiss aber, dass ich ein Schulpsychologe, er hat mir Schule gehabt im Spital. Wir haben das glatt miteinander gemacht. Er hat sich wirklich extrem auf mich eingelassen. Und dann, ich habe dann, also die erste Klasse habe ich teilweise in verschiedenen Schulhäusern gemacht. Nachher, glaube ich, die zweite Klasse im Spital. Und dann die dritte Klasse wieder in einem Schulhaus, also wieder von aussen. Das war dann ein separates Schulhaus gewesen. Ich habe drei Geschwister, die sind in einer anderen Schule ausgesehen als ich. Also, da habe ich dann wieder in einer normalen Schule gemacht. Aber die zweite Klasse war so im Spital.
Als Kind will man ja gleich sein wie alle anderen. Und du hast jetzt plötzlich so eine Sonderbehandlung müssen haben aufgrund von deiner Krankheit. Wie hast du das in Erinnerung?
Wir haben in der Familie so wie, habe ich das wie so in Erinnerung, dass ich normal bin. Das ist dort, wo ich gesagt habe, hey Oliver, du bist normal. Und meine Familie hat sich auch sehr eingesetzt für mich. Meine Mutter hat immer mal so einen Brief an die Lehrer geschickt oder so, dass sie gewusst haben, hey, was mit mir los ist. Meine Geschwister haben mich überall hergenommen, haben mich auch ein bisschen gestützt, wenn ich noch schwächer gewesen bin oder einmal halbseitig und mal teilweise im Rollstuhl gewesen bin. Irgendwo durch habe ich gewusst, ich bin anders später die anderen. Auf die andere Seite habe ich dich gemeint, ich bin normal.
Mhm. Wie ist es denn mit dem Lehren gegangen?
Für mich sehr herausfordernd. Mein Kurzzeitgedächtnis war dort noch sehr beeinträchtigt. Also wirklich, ich konnte mich fast nicht konzentrieren. Dann habe ich noch Stimmen im Kopf gehabt, die mir ein bisschen im Alltag bestimmt haben, wie ich mich verhalten muss. Dann habe ich wirklich einfach noch massive Gleichgewichtsstörungen gehabt. Ja, und das Lehren ist mir wirklich nicht leicht gefallen. Also wirklich schwer. Und ich hatte eine blühende Fantasie gehabt, auch mit meiner Stimme. Das war für mich sehr herausfordernd gewesen.
Mhm. Wie war es bei dir gewesen, Moreno, mit dem Lehren? Du bist ja schon in dem Sinn älteres Semester gewesen, ja, in Anführungszeichen, für den Kinderkrebs. Aber immer noch natürlich in der Schule.
Ja, also zuerst mal sagen, im Spital habe ich auch Schule bekommen. Sofern ich möge, habe ich die Schule mitgemacht. Ich bin dann eigentlich quasi eben die erste Ecke habe ich dann gemacht und dann im Spital weitergefahren mit der zweiten Ecke. Und habe dann einfach Stoff durchgenommen, natürlich nicht alles, einfach das Wichtigste, was es ein bisschen gegeben hat. Habe ich stationär im Spital eine Schule gemacht. Und habe auch einen Privatlehrer dann am liebsten daheim gehabt, falls ich eben möge. Und ist auch immer so angeboten, ein bisschen meinen ehemaligen Sekulehrer auf Besuch gekommen. Und hat mich gefragt, wie geht's? Wohnst du mit dem Stoff? Ja, und das hat sich dann so ein bisschen entwickelt gehabt. Und dann habe ich wie so quasi die zweite Sek grob abgeschlossen gehabt, quasi dann. Ich hatte dann eineinhalb Jahre lang Therapie gehabt. Wir haben dann aber nachher entschieden, dass wir eigentlich 3 Jahre nochmal dort wiederholen. Also nicht 3 Jahre, beziehungsweise 2 Jahre. Aber für mich sind es wie 3 Jahre gewesen, weil ich kann eigentlich wollte unbedingt weitermachen. In der dritten Sek, weil dort hatte ich meine Kollegen gehabt, die ich kenne, die ich geliebt hatte, so quasi. Ja, und dann haben sie gesagt, ja, ich muss sogar die zweite Sek wiederholen. Und dann haben sie gesagt, ich muss sogar die erste Sek wiederholen. Darum sind es für mich 3 Jahre so quasi. Und das habe ich dann halt absolut nicht verstanden. Aber im Nachhinein muss ich sagen, es war eine sehr gute Entscheidung gewesen. Weil ich habe natürlich auch so ein bisschen von der Bestrahlung her hat man vor der Bestrahlung und nach der Bestrahlung einen psychologischen Test gemacht. Und dort hat man mein Kurzzeitgedächtnis und mein Langzeitgedächtnis Schaden davon genommen. So wie auch meine Hypophyse, wo man dann erst später gemerkt haben, dass ich künstliche Hormone brauche. Wo dann auch ein Off-On-Schalter ist, so quasi. Hat mein Papi immer gesagt, ich bin gerade ein neuer Mensch geworden. Und dann habe ich wie quasi die erste Sek dann wiederholt und dann habe ich einfach wie keine Promotionsfächer gehabt und mit die erste Sek einfach nur durchgegangen, einfach um dort mit sein, wieder ein bisschen in die Gesellschaft reinkommen, mich können körperlich zu erholen, wieder um Körper Zeit geben. Und dann bin ich in die zweite Sek gekommen, mit der gleichen Klasse wieder, also wo ich die erste Sek schon gehabt habe. Und dann habe ich in Promotionsfächer tatsächlich gestiegen, ein bisschen Mathe und Deutsch so quasi. Und dann, das hat eigentlich alles wieder gut geklappt und mein Körper hat sich wieder ein bisschen aufgebaut. Also, ich konnte Muskeln und Knochen wieder stärken. Und dann konnte ich sogar nachher mit der dritten Sek nachher abschliessen.
Du, Oliver, hast auch noch Berufsmatur gemacht. Das ist ja eine unglaubliche Leistung. Hast du dort besondere Unterstützung gehabt? Irgendeine Bezugsperson, die dir ganz stark hat können helfen?
Nein, habe ich nicht gehabt. Das war einfach mein Wunsch dort, weil ich habe zuerst ja Bürolehre gemacht, nachher bin ich in die Pflege gekommen und dort hat mir der Lehrer beauftragt, die hat mir wie so Berufsmatur nahegelegt, weil er gesagt hat, für meine Karriere später soll ich doch Berufsmatur machen. Und ich habe die gemacht, habe mich aber wirklich durchgekämpft, weil ich die mit einem Vierer wirklich einfach abgeschlossen habe, mit einem Vierer und nicht mehr. Mhm. Ja.
Also das ist eine riesige Leistung. Gibt es denn auch jetzt nach so einer Erfahrung so ein Erfolgserlebnis? Ich habe es geschafft. Nicht nur, es geht mir gesundheitlich besser, sondern ich habe es auch beruflich den nächsten Schritt geschafft.
Ja. Ja, das ist mir. Also ich weiss, nach der Prüfung, ich habe mich extrem stark gefühlt, extrem gut und wirklich auch, wirklich, ich habe es geschafft. Hat mich mega erfüllt, ja.
Beruflich machst du was jetzt im Moment im Alltag?
Also mein Beruf ist Sozialpädagoge. Und ich begleite im Moment Menschen mit einer Beeinträchtigung verschiedener Art. Ich habe hatte immer Menschen auch mit Autismus oder so, wo ich begleite. Und die Entwicklung oder auch persönliche Entwicklung ist mir extrem wichtig geworden durch meine Geschichte. Mhm. Und ich glaube, das hat mich auch ein bisschen so in die Sozialpädagogik hineingeführt. Und ich möchte auch die Leute, die ich begleite, möchte ich einen gewissen Weg auf ihre Entwicklung begleiten und ihnen aber auch die Entwicklung ermöglichen. Jetzt sind es Leute mit Beeinträchtigungen, wo ich wirklich den Draht mit ihnen aufbaue und schaue, woher möchten sie und was ein guter Weg wäre.
Es ist jetzt schon länger her, seit du den Krebs diagnostiziert hast. Bleibt konstant die Angst, dass er könnte wiederkommen?
Nein, ich habe keine Angst, dass er wiederkommt. Ich habe ein Jahr später, nach dem Hirntumor, habe ich noch Metastasen in der Maika. Dann ist nochmal das gleiche Prozedere nochmal durchgegangen, wie ich schon beim Hirntumor hatte. Aber Angst, dass er wiederkommt, nicht. Ich habe viel mehr Bedenken oder Angst vor der Spatzsymptome, wo kommen, wo ich weiss, es sind recht viele, wo ich am Anfang auch ein bisschen verdrängt habe, dass dort etwas kommt, aber wo ich jetzt mit dem Alter merke, da kommen immer viel mehr.
Also das sind jetzt in dem Sinn nicht Krebsfolgen, sondern Therapiefolgen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, genau.
Und wie sehen die aus?
Es geht aufs Gehör. Ich habe Tinnitus. Ich weiss, es kann auf die Zähne gehen. Ich sehe nicht so gut. Ich bin gefördert mit Alzheimer, dementielle Erkrankungen. Es kann auch mal das Herz, oder? Je nachdem, wo Bestrahlung war. Ich kann das sagen. Ich weiss, dass ich es mit dem Rücken. Da ist auch durch Bestrahlung hat es irgendwo ein bisschen Vernarbungen gegeben. Und halt mit dem Kurzzeitgedächtnis, es ist immer noch da. Es ist besser geworden, aber es ist immer noch da. Ich kann nicht so mit anderen Leuten teilweise mithalten. Und vielleicht, ja, dort habe ich immer mal so Angst, hey, was kommt jetzt noch als nächstes, oder?
Was ist denn der Aufsteller im Alltag, das, was dich anspornt und was dich zufrieden macht?
Also eben, es ist wirklich einfach mal die Entwicklung, die mir extrem wichtig ist, dass ich mich entwickeln kann. Ich arbeite nämlich mit einem Coach zusammen, wo ich mich weiterentwickeln kann oder wie ich auch sicherer im Alltag könnte sein. Was mich im Moment recht anspornt, ist immer so das Klären von Situationen, sei es mit Mitmenschen oder auch bei der Arbeit, damit mir auch etwas klar ist, zum Beispiel, wenn es um irgendeine Weiterbildung geht, hey, wann machen wir was oder so. Wenn ich das klären kann, dann stellt mich extrem auf. Oder auch mit meinen Bewohnern, wenn ich klären kann, hey, wann machen wir was. Und dann das rauskommt, dann merke ich nicht, das gibt mir so ein Sicherheitsgefühl und das stellt mich extrem auf.
Schaust du optimistisch in die Zukunft?
Ja. Ja, definitiv, ja.
Wie weit hast du das Gefühl, kann man das auch steuern und kann in dem Sinn sich auch trainieren, dass man sich freut und nicht nur Gefahren sieht?
Von meinem Gefühl her kann man das recht gut, nein, recht gut ist falsch, man kann das recht weit, aber man muss wissen, wie. Und das ist mir, muss sagen, nicht immer einfach geworden, weil ich wie nicht gewusst habe, wie kann ich das Ganze steuern, und da habe ich Hilfe von außen gebraucht. wo mir auch jemand einfach mal zugelassen hat, nicht irgendwie Ratschläge oder über mich bestimmen hat, das habe ich genug gehabt, wo mir einfach mal zugelassen hat und auf mich eingegangen ist und mir hat können sagen, hey, du bist ja so aus dem und dem Grund, wo wir dann zusammen haben können aufarbeiten, wo ich dann herausfinden konnte, wie kann ich mein Leben weiter gestalten, wie kann ich mitgestalten, vor allem mit Leben und nicht einfach ausgesetzt sein, zum Beispiel der Arbeit, wenn sie jedes Mal sagen, hey, du bist beeinträchtigt, du bist schwach, du kannst nicht gut laufen, du bist nicht für die Arbeit, vor allem im Pflegeberuf, du bist nicht für die Arbeit gemacht, sondern wie kann ich das Ganze rausholen und
ins Positive kehren, oder?
Letztendlich. Ja, es ist nicht nur das Positive, sondern wirklich auch, dass die anderen sich erklären, hey, wieso denn? Was ist der Grund? Wo ich nicht nur das Opfer bin, sondern wirklich auch Perspektiven ein bisschen wechseln. Dass ich nicht nur...
Aber das finde ich noch wichtig, was du jetzt gerade gesagt hast. Nicht nur immer das Opfer bist. Herr Jesus, der arme Oliver hat einen Hirntumor gehabt. Das muss man nicht so ein bisschen zuvorkommen behandeln, sondern dass man auf Augenhöhe von den anderen Menschen auch respektiert wird, oder?
Genau. Und da kann ich ja eigentlich recht viel dazu beisteuern, dass ich nicht in der Opferrolle drin bin. Wenn ich immer am Anfang das Gefühl habe, dass ich normal bin, dann merke ich vielleicht schon, ich bin krank, ich brauche die Unterstützung, ich bin normal, dann habe ich meine Beeinträchtigung aber nicht akzeptiert. Und wenn ich die akzeptiere, oder zumindest mal herschauen und sehen, hey, ich bin beeinträchtigt, dann sehe ich nachher auch in der Arbeitswelt, hey, wieso, dass ich vielleicht nicht so schnell arbeiten kann, oder hey, braucht es etwas anderes, ich habe ein schlechtes Kurzzeitgedächtnis, da mal müssen merken, hey, okay, wenn ich mir jetzt das Ganze ein bisschen aufschiebe, irgendwie etwas, dass ich dann auch arbeiten kann, oder, dass ich gerade so schnell bin wie die anderen, oder teilweise sogar wissen, dass ich den anderen auch sagen kann, hey, dass ich dann auch sage, ich bin beeinträchtigt, ich laufe ein bisschen, ich kann Gleichgewichtsstörungen. Aber wissen Sie, dass ich meine Stärken auch sehe. Und ich glaube, wenn ich mich nicht mit meiner Beeinträchtigung auseinandersetze, dann sehe ich meine Stärken auch nicht.
Also sich selber im Spiegel klar anschauen, sich so zu akzeptieren, wie man ist. Ja. Und aus dem muss er nachher auch können funktionieren und neue, andere Fähigkeiten an den Tag legen, die man vielleicht vorher noch verdeckt hat. Das ist in dem Sinne jetzt auch für die Zukunft ganz wichtig. Wie ist das bei dir, Moreno? Gibt es eine Angst, du bist viel jünger, 22, gibt es eine Angst, dass der Krebs wieder kommt?
Nein, die Angst habe ich jetzt eigentlich nicht mehr. Also eben, man sagt ja quasi, wenn man den Krebs diagnostiziert hat, hat man noch etwa 5 Jahre. Und dann ist es quasi die höchste Gefahr, dass man dann den Krebs noch bekommt. Mhm. Das war bei mir nicht der Fall gewesen und ich bin mir da auch selbst sicher, dass das nicht der Fall wird sein, dass das nochmal wird auftreten. Insofern jetzt auch mit dem Schand, wo die Hirnregulation machen, ist natürlich auch hilfreich, hat auch gewisse Einschränkungen, aber reguliert das Ganze quasi, dass die Gefahr geringer ist.
Gibt es so Folgen, die du spürst von der Behandlung, der Therapie oder auch vom Krebs, die vielleicht einem auch ein bisschen verunsichern?
Also ja, wie der Oliver habe ich auch einen Tinnitus und auch eine Hochtonschwerhörigkeit, was mir eigentlich ein bisschen Kommunikation schwierig macht. Und auch der Sehnerv von mir beschädigt worden ist bei der Bestrahlung, wo ich manchmal nicht so gut gesehen wie andere. Und dann sagen die anderen zum Beispiel, hey, siehst du das da oben? Und ich sehe es dann halt eben nicht. Und Autofahren darf ich auch nicht. Ich bin nicht in den Strassenverkehr zugelassen. Also das ist manchmal auch ein bisschen mühsam, wo mich so in dem Sinn einschränkt. Und halt auch mit den Hormonen. Ich muss halt alle endokrinen Hormone nehmen. Das ist wie Schilddrüse, Nebennieren, die männlichen Hormone plus Wachstumshormon, alle eben lebenswichtige Hormone muss ich einnehmen. Und das täglich, und das ist halt schon auch sehr tagesabhängig. Aber trotzdem finde ich, komme ich zurecht im Alltag.
Mit was für in dem Sinn Optimismus schaust du in die Zukunft?
Ich schaue so in die Zukunft, dass man jede Situation, egal wie die Situation aussieht, man kann es auch wie so einen negativen, wie so einen positiven Aspekt anschauen. Und wichtig ist eigentlich, dass man das Positive betrachtet tut.
Gibt es so Wirkungen, die einem ein bisschen ärgern, Müdigkeit oder vielleicht eben die Sehstörungen. Wie kommt man darüber weg, das zu akzeptieren? Was ist deine Therapie in diesem Sinn? Wir haben vom Oliver gehört, dass er hat müssen lernen oder hat dürfen lernen, was seine Möglichkeiten sind und auch seine Stärken im Unterschied zu anderen Menschen und nicht nur auf die Schwächen zu schauen. Wie ist das bei dir?
Also bei mir, ich muss sagen, ich habe auch ein sehr gutes energetisches Umfeld. Von dem her hilft mir das auch sehr, dass man eigentlich sozusagen sich selber wieder stärkt quasi. Und ja, sich von, eben von außen nicht beirren lässt, quasi, sofern es negative Kritik ist oder so. Und da eben in sich hinein sein, in seinem Sein hinein sein, ja.
Ich wollte jetzt nicht so eine provokative Bemerkung machen, aber kann es auch sein, dass so eine Erfahrung mit so einer schweren Krankheit einem auch zu einem Mensch macht, der ganz andere Stärken hat als jemand, der das nie hat müssen erleben
musste? Ja, auf jeden Fall. Ich muss jetzt auch sagen, eben zum Beispiel das Aushalten, wo ich dann immer eine Stunde auf dem Liegebett müssen liegen, all die Chemotherapie, alles, was ich musste aushalten, die Geduld, die man hat müssen haben, das ist natürlich vor allem von Vorteil. Und eben das auf das Positive schauen, das kann ich vor allem auch in meinem Arbeitsalltag kann ich das sehr gut mitnehmen.
Was hast du für Berufspläne?
Also meine Berufspläne sind folgende quasi. Ich habe jetzt meine Lehre abgeschlossen, Fachmann Betreuung Menschen mit psychischer Beeinträchtigung. Und habe jetzt noch 3 Monate gearbeitet. Und die voraussichtlichen Pläne nehme ich so, wie es kommt, ehrlich gesagt. Also ich habe vor, so ein bisschen im psychosozialen Bereich zu bleiben. Einfach vielleicht in einer anderen Institution, zum Beispiel etwas Neues kennenlernen. Aber ich schaue quasi von Tag zu Tag und nicht grosse Zukunftspläne, nicht in die Zukunft schauen, was meine Arbeit so ein bisschen betrifft. Und vielleicht mache ich auch noch ein Studium als Sozialpädagoge wie der Oliver. Oder ich studiere Sozialarbeit, aber ich möchte auf jeden Fall im sozialen Bereich bleiben, das ist sicher. Aber wo es mich dann genau hinführt oder wo ich dann nachher vielleicht auch wohne, das ist noch nicht klar, ja.
Hast du noch jetzt ein ganz klares Projekt, wo du sagst, wow, das möchte ich jetzt noch erreichen? Oliver.
Also der nächste Schritt, den ich sicher möchte machen möchte, ist noch Praxisanleitung möchte machen, Lernende kann begleiten. Ich habe mal so ein Brainstorming gemacht, wo ich einfach viel aufgeschrieben habe, was möchte ich in Zukunft noch machen. Und das sind schon noch ein paar Sachen, wo ich einfach mal sage, hey, ja, würde ich jetzt doch noch gerne vielleicht auch mal richtig Dozierende gehen oder richtig Teamleitung gehen. Aber ich glaube auch, ich muss schauen, wann ist der richtige Zeitpunkt. Jetzt ist die Gelegenheit da, jetzt mache ich das, oder?
Lehrt denn bei Krankheit auch jeden Tag irgendwie als positiven Neuanfang zu sehen oder als in dem Sinne auch Ermunterung weiterzufahren und nicht am Morgen schon anfangen zu jämmern?
Mich tut die positive Grundhaltung, ja, die lernt einem, ja, dass da ist und vielleicht auch dem Vertrauen am Umfeld, das Vertrauen und die positive Haltung, ich glaube, das lernt einem schon.
In dem Sinn ist eigentlich genau das, was wir, wo vermeintlich mindestens das Gefühl haben, wir seien gesund, können mitnehmen von diesem Gespräch. Und ich danke dir, Oliver, und dir, Moreno, ganz herzlich für die Offenheit, dass wir über das haben können reden. Und ich möchte auch darauf hinweisen, dass Kontaktmöglichkeiten bestehen mit Kinderkrebs Schweiz. Und die findet man unter www.kinderkrebs-schweiz.ch. Und ich hoffe, wir haben euch gezeigt, dass es eine Zukunft gibt, auch dann, wenn man eine schwere Krankheit hat und dass die Möglichkeiten letztendlich auch damit verbunden sind, wie man persönlich damit umgehen kann. Hat euch das Gespräch gefallen und möchtet ihr noch anderen Gästen zuhören? Dann abonniert doch am besten meinen Podcast. Ihr findet ihn auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Und wenn ihr Anregungen habt oder Menschen kennt, die zu diesem Thema etwas zu sagen haben, dann schreibt mir doch auf eschbacher.nachgefragt@gmx.ch. Ich möchte mich auch noch bei unserer Sponsorin herzlich bedanken. Ibsen hat die Serie nämlich möglich gemacht. Und jetzt freue ich mich, euch wieder dabei zu haben, wenn es zum nächsten Mal heisst, nachgefragt. Habt's gut, euer Kurt Eschbacher.